Herzlich willkommen bei Wir sind die Uni, 5 Jahrzehnte Aktivismus an der Universität Bremen. In der dritten Folge unseres Podcasts beschäftigen wir uns mit den 1990er Jahren. Der Kalte Krieg ist vorbei, Deutschland nach 40 Jahren wieder vereinigt. Die Universität hatte sich weit vom Reformmodell der Gründungszeit entfernt und für die meisten AkteurInnen in Politik und Gesellschaft stellte dies einen Erfolg für die Uni dar. Willy Lemke, von 1999 bis 2005 Senator für Bildung und Wissenschaft, schrieb in Retrospektive über den damaligen Rektor Jürgen Timm:
Die Universität hat sich im Vergleich zu ihren Gründungszeiten sehr gewandelt. Sie hat Fehlentwicklung behoben, Stärken ausgebaut und neue Wege eingeschlagen.
Die 1990er waren für die Uni jedoch nicht nur ein Jahrzehnt der Erfolge, denn der AStA sorgte mit finanziellen Problemen für Schlagzeilen und wurde wegen politischer Aufrufe sogar verklagt. Als Interviewpartner für diese Folge haben wir Rainer Weisel eingeladen. Er ist kein ehemaliger Student, hatte aber in der Verwaltung des AStA einiges mit der politischen Protestbewegung der Uni Bremen zu tun. Der gelernte Bankkaufmann kam über eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme im Jahr 1978 an die Uni. 1994 übernahm er Aufgaben der Verwaltung im Allgemeinen Studentenausschuss, heute Allgemeiner Studentinnenausschuss.
Das kann ich Ihnen an dieser Stelle auch sagen, dass in Asten aus meiner 20-jährigen Erfahrung sich vor allem Menschen treffen oder die dort tätig sind, die etwas bewegen wollen. Das machen sie mit viel Enthusiasmus, zum Teil auch Vorkenntnissen, aber eben auch mit einem gewichtigen Stück, ich selbst finde das positiv, Idealismus in Bezug darauf, dass sie denken, die Welt im Kleinen wie im Großen auch zum Besseren zu wenden. Also es gab zu der Zeit sehr starke, nicht starke, sondern es gab viele kleine Gruppen, von oder Listen, so ist es richtig, also kann man sagen, es ist parteienähnlich, aber bei den Studierendenvertretungen nannte sich das in der Regel Liste. Und die schmiedeten dann Bündnisse, die auf ziemlich wackeligen Füßen standen, wo es auch stark eben Einzel- oder Individualinteressen bis hin zu Kleingruppeninteressen gab und erst so mit der Periode, Wahlperiode 1993, 94 gab es dann wieder mit der Liste AStA für alle, den vor allem Jusos angehörten, aber eben nicht nur, eine Vertretung, die sich auch bei den Studierendenratswahlen stark hervortat, die sehr gute Ergebnisse erzielte, auch schon zu Beginn der 90er Jahre, aber eben nicht zu denen gehörte, die dann Bündnisse bildeten und erst eben dann 93, 94 dann den Vorstand bildete und auch eine Koalition. Und dieser Vorstand hat dann eben auch sich an den Rektor und an den Kanzler gewendet mit der Bitte um Unterstützung. Und dann bin ich auf die erste Etage gekommen.
1994 wurde Rainer Weisel schließlich durch Kanzler Kück und Rektor Timm in die AStA-Verwaltung gerufen. Er sollte dem AStA bezüglich der Finanzen unter die Arme greifen. Denn immer wieder geriet der StudentInnenausschuss deshalb in die Kritik. Auch der Weser-Kurier berichtete fortwährend von den hohen Ausgaben. So schrieb die Zeitung im Januar 1996 dazu:
Kritisiert wird beispielsweise, dass aus dem jährlichen Etat von 500.000 Mark die beiden autonomen Referate für Frauen und Ausländer jeweils 25.000 Mark Aufwandsentschädigung, in Klammern Gehälter, erhielten. Beanstandet werden zudem jährliche Telefongebühren in Höhe von 15.000 Mark, Reisekosten nach Kuba in Höhe von über 2.000 Mark sowie Gehälter für Referenten von 20 Arbeitskreisen in einer Gesamthöhe von 113.000 Mark.
Es gab vielfach keine Belege mehr. Also es war dann tatsächlich so, dass das erste Haushaltsjahr, das komplett dokumentiert wurde, beim AStA das Haushaltsjahr 1993-94 war. Und ich maß mir jetzt ein bisschen an zu sagen, dass es auch damit zusammenhing, dass ich zwar nicht gleich zu Beginn des Haushaltsjahres, das beim AStA immer laut Bremischen Hochschulgesetz vom 1.4. eines Jahres bis zum 31.3. des Folgejahres dauert, dass ich aber diese Belege, die in Kartons, Kisten, in Schreibtischschubladen zu finden waren, ordnen konnte und auch musste, um überhaupt einen Haushaltsabschluss zu erstellen. Und bis zu meinem Ausscheiden ich auch davon aus, auf der ersten Etage, das war 2004, und ich auch davon aus, dass das so weitergeführt wird, war dann die Beleglage immer komplett. Dann hatte ich auch das Inventar zu verwalten oder Listen darüber zu führen, denn da wurden auch größere Anschaffungen getätigt. Also fällt mir noch ein als Anekdote, Anfang der 90er Jahre hatte einer der ersten, ich glaube, es war der Frauenaster, das hat aber nichts zu tun jetzt mit geschlechtlichen Zuordnungen, aber es gab Anfang der 90er Jahre einen Frauenaster und die hatten ein Fahrzeug gekauft für einen fünfstelligen Betrag und darüber gab es weder Belege noch war klar, wo sich das Fahrzeug befindet. Heute wirkt das alles komisch, aber so war es dann tatsächlich und das war dann auch Teil von Betrachtungen, die bis in die bremische Bürgerschaft gingen. Also das wurde zum Politikum, nicht nur dieser Wagen, sondern eben was mit den Geldern passierte. Das heißt, ich hatte auch die Aufgabe, nicht nur dafür zu sorgen, dass ein Haushaltsjahr dokumentiert wurde, sondern auch, und das ist mir jetzt ganz wichtig, nicht die Aufgabe, ich hätte sie auch nicht wahrgenommen, dem Aster zu sagen, wofür er Geld ausgibt. Denn das ist Sache der Studierenden, des Studierendenrates, derer, die die Koalition bilden. Das ist wie im richtigen Leben, sprich in der sogenannten großen Politik. Damit mögen Leute nicht einverstanden sein, waren sie auch nicht, was dann, da kommen wir aber vielleicht noch später drauf, auch dazu führte, dass der Aster mit einem Prozess belegt wurde. Aber erst nochmal dazu, was zu meinen Aufgaben gehörte. Also ich unterstützte die Studierendenvertretung in der Aufstellung von Haushaltsplanentwürfen. Ich war für die Haushaltssachbearbeitung, für die Einnahmen und Ausgaben des Asters da und ich habe Jahres- und Periodenabschlüsse erstellt und war die Auskunftsperson bei Wirtschaftsprüfungen gemäß dem bremischen Hochschulgesetz. Außerdem habe ich die Handkassen geführt und habe auch Wirtschaftlichkeitsrechnungen erstellt, um dem Aster auch die Möglichkeit zu geben, zu betrachten, was sinnvoll ist oder nicht. Dann habe ich mich um sämtliche Personalangelegenheiten des Asters gekümmert. Das sind meine Aufgaben laut Geschäftsverteilungsplan. Aber wenn ich drüber nachdenke, das, was nicht in einem Geschäftsverteilungsplan stehen kann, ist die viel größere Aufgabe, die Unterschiedlichkeit der Menschen, die dort tätig waren, in ihrem Ansinnen, auch in dem Konfrontativen, nicht zwangsläufig zusammenzuführen, das geht gar nicht, aber mit dazu beizutragen, dass eine Offenheit und auch eine Wertschätzung, würden wir heute sagen, den Begriff, der ist damals wenig verwendet worden, auch gepflegt wird oder auch vorhanden ist, die auch das andere, also mit dem anderen meine ich sowohl politische Stellung nahmen, als auch die Art, wie Menschen sich ausdrücken, wie sie sind, egal welcher Hautfarbe, welchen Geschlechts, ob sie gehandicapt sind oder nicht. Also, dass das die erste Etage so ein Konglomerat war, ganz, ganz vieler Strömungen und dass mir diese Buntheit gefiel, aber dass sie auch immer bedeutete oder bedeuten konnte, dass da Sprengstoff war und auch zu moderieren. Ich glaube, ja, das ist glaube ich, das Wichtigste gewesen, auch die Gespräche, also dazu beizutragen, dass Menschen miteinander reden, dass sie akzeptieren, dass Dinge auch anders gesehen werden können. Denn es war noch stark getragen, diese Zeit, auch von der Abgrenzung und auch dem, ja, auch den verbalen Angriffen. Also das war zum Teil schon wirklich rüde. Da nahmen sich linke und rechte Studierende oder deren Listen, also nahmen sich da nichts. Es ist eben auch so, dass es wichtig ist aus meiner Sicht damals wie heute, dass auch politische Gegner im Gespräch miteinander sind und auch konstruktiv miteinander streiten. Also das war mir auch wichtig, eine konstruktive Streitkultur, ja.
Rainer Weisel beschreibt die 90er Jahre als Umbruchszeit. Es waren nicht nur die Auswirkungen des Mauerfalls und der Wiedervereinigung zu spüren, auch die Ausrichtung der Uni änderte sich.
Anfang der 90er Jahre hatte die Welt ein neues Bild bekommen und die Universität hatte auch schon in den 80er Jahren vor dem Hintergrund, dass das Reformmodell sowohl durch Urteile, also Stichwort in den frühen 70er Jahren schon kassieren, in der Drittelparität durch das Bundesverfassungsgericht, aber eben auch ihren Ausbau in den 80er Jahren in Bezug auf die Natur- und Ingenieurwissenschaften, das Gründen des Technologieparkes um die Uni herum, etwas entstanden war, was auch optisch, also denken Sie an den Fallturm, der 1990 eröffnet wurde, und auch viele andere Gebäude, die in den 80er und auch frühen 90er Jahren entstanden waren, auch wenn jemand nicht sonderliche Einblicke hatte in das, was sich vorher in der Universität tat und wie sie ausgerichtet war und auch welche Differenzen es gab, war dann schon zu sehen, dass sich hier etwas tat, dass sich hier etwas entwickelte. Und Anfang der 90er Jahre war eben auch in Bremen die Stimmung so, dass die Universität nicht mehr ein roter Stachel im gesellschaftlichen Leben war, sondern zum Standortfaktor geworden war. Die 80er Jahre waren geprägt durch das Einwerben von Drittmitteln. Das ist natürlich für eine Studierendenvertretung, die andere Vorstellungen hat von dem, was eine Uni prägen kann und das gesellschaftliche Leben, ist das nicht einfach gewesen. Und die Ausrichtung in meiner Erinnerung war dann doch schon sehr stark an Alltagsfragen orientiert. Vor allem an der Verbesserung natürlich des Studiums, also im Sinne von, dass die Studiengänge besser ausgestattet werden, dass es mehr Geld gibt für die Lehre, dass es überhaupt, dass die Lehre sich verbessert. Denn wenn die Forschungsaktivitäten steigen, dann haben nicht geringe Teile der Professorenschaft oder hatten auch nicht geringe Teile der Professorenschaft auch das Interesse, mehr für ihre Reputation zu tun, durch das Einwerben von Drittmitteln, durch das Ausbauen von MitarbeiterInnenstäben und Laborausstattung, Buchveröffentlichungen und so weiter. Und da kann ich es gut verstehen, wenn Studierende besorgt waren oder auch dagegen protestierten, dass eben in der Lehre dann doch Dinge sich verschlechterten. Da hat ja auch, haben ja auch linke Asten sehr realpolitisch agiert und haben einen Fuhrpark angeschafft, womit Studierende dann Umzüge machen konnten oder haben sich beim Studentenwerk im Verwaltungsrat gegen die Beibehaltung von Mensapreisen, also gegen Mensapreiserhöhungen ausgesprochen, haben das Kinderland geschaffen für Studierende mit Kindern, haben eine Fahrradselbsthilfewerkstatt eingerichtet. Also alles Dinge oder Kopiermöglichkeiten für Studierende auf der Etage, PC-Raum eingerichtet oder die Etage auch geöffnet für Arbeitsgruppen und so weiter und so weiter. Also alles sehr realpolitisch. Also zu dem, was Realpolitik auf der Aster-Etage betraf, fehlt mir dann zum Beispiel noch ein, dass es ein Weltladen gab. Dort wurde dann versucht, im Kleinen die Welt nicht nur auf die Etage zu holen mit fair gehandelten Lebensmitteln oder auch anderen Produkten. Also eine frühe Form auch von ja, Nachhaltigkeitsüberlegungen und Solidarität mit dem globalen Süden. Es gab Proteste zu Veranstaltungen, die hier in der Stadt stattfanden. Zum Beispiel fällt mir da ein, also eine Veranstaltung im Kongresszentrum, an der Kohl, Kinkel und Kanter beteiligt waren. Dazu rief der Aster dann auch auf, das zu blockieren oder es gab Initiativen zur Asbestverseuchung im GW2 und auch kritisch begleitet wurde das 25-jährige oder die Feiern zum 25-jährigen Bestehen der Universität Bremen im Jahre 1996. 97 gab es dann das Band sehr, sehr viel Kraft beim Aster, nämlich eine Klage, die sich richtete gegen das allgemeinpolitische Mandat. Also das ist so ein Schlagwort und das aber herrührt, das ist nicht neu gewesen zu der Zeit, sondern war schon in den 70er Jahren Gegenstand, nämlich der Betrachtung insofern, als dass immer wieder die Frage auftauchte, ob Asten, das ist natürlich nicht nur etwas gewesen, was den Aster der Uni Bremen betraf, ob Asten ein allgemeinpolitisches Mandat wahrnehmen dürfen. Und das hatten die Asten der Uni Bremen häufig gemacht. Und das ist von einigen moniert worden.
1996 hatte die studentische Zeitung Bambule in einem Artikel dazu aufgerufen, einen Atommülltransport zu sabotieren. Der Aster unterstützte diesen Aufruf. Daraufhin klagte ein Student und es folgten Durchsuchungen durch die Staatsanwaltschaft auf der Aster-Etage. Zwar wurden die Ermittlungen bezüglich des Aufrufs in der Zeitung Bambule eingestellt, doch es folgten weitere Klagen.
Es gab dann im Jahre 97 eine Reihe von Klagen. Ein Student tat sich dort besonders hervor, beziehungsweise ein Anwalt. Also es war ein Student der Uni Bremen, der gegen den Aster klagte. Ein anderer Student hätte ja gar nicht klagen können, einer auswärtigen Universität, weil seine Beiträge nicht betroffen sind. Aber jedenfalls ein Anwalt aus Münster war bekannt dafür, dass er die Asten in der Bundesrepublik mit einer Klagewelle überzog, dahingehend, dass die jeweiligen Kläger den Asten vorwarfen, dass sie eben ein allgemeinpolitisches Mandat wahrnehmen. Wenn Sie sich mal vorstellen, in Münster war die Begründung dafür, dass ein Holocaust-Opfer ein Interview gab als Zeitzeuge und das nicht der Wahrnehmung studentischer Interessen durch den Aster entsprach. Also das ist schon mehr als befremdlich.
Zur Unterstützung der Klage gegen den Aster gründete sich an der Universität Bremen das Komitee für die Verteidigung der Grundrechte gegen politischen Organisationszwang an Hochschulen. Sein Sprecher Michael Stein sah die Grundrechte verletzt und nennt als Beispiele dafür eine Reise nach Kuba, die Veranstaltung von Lesbenpartys und Demonstrationen gegen das PKK-Verbot. An den Universitäten in Berlin, Potsdam, Marburg, Gießen, Bonn, Düsseldorf, Wuppertal und Münster wurden ebenfalls Klagen eingereicht. Abgesehen von Berlin und Potsdam werden die Kläger alle von einem Rechtsanwalt aus Münster vertreten. Der Weser-Kurier berichtet am 17. Februar 1997:
In Münster habe man bereits 500 Mark zahlen müssen, nachdem die Suche nach Zeitzeugen aus dem Nationalsozialismus veröffentlicht worden sei.
Im Dezember 1997 verbot das Oberverwaltungsgericht dem Aster das allgemeinpolitische Mandat.
Und der Aster der Uni Bremen ist verklagt worden, beziehungsweise das Urteil des Oberverwaltungsgerichts sagte dann aus, also ist klar, im Oberverwaltungsgericht, dann gab es auch vorher einen Beschluss des Verwaltungsgerichtes, das eben nicht zu einem Maulkorb führte, aber das Oberverwaltungsgericht entschied dann unter anderem, dass der Aster sich nicht äußern darf zur Energiepolitik der Bundesrepublik. Der Aster der Uni Bremen durfte sich auch nicht äußern zu arbeitsmarktrechtlichen Fragen. Also auch das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja überhaupt nicht voneinander zu trennen, studentisches Leben und arbeitsmarktrechtliche Fragen. Also wirklich aus meiner Sicht und nicht nur aus meiner Sicht, sondern aus der Sicht vieler Menschen, nicht nur hier an der Uni, sondern auch im Land Bremen, nicht nur bedenklich, sondern auch absurd, was dann auch dazu führte, dass es ein Komitee, ich weiß nicht mehr genau, den Namen gegen die Zensur studentischer Politik gab, wo mehr als 1000 Menschen gegen diesen Maulkorb-Erlass unterschrieben haben. Aber dennoch war es so, dass der Aster sich zum Beispiel auch nicht zur Türkei-Frage, so wurde das genannt, äußern durfte. Konkret ging es darum, dass er sich geäußert hatte zu den Übergriffen des türkischen Militärs oder der türkischen Regierung auf kurdische Siedlung im Osten der Türkei, dass dem Aster auch vorgeworfen wurde, Stellung zu beziehen, positiv Stellung zur Politik der PKK. Ja, das waren in meiner Erinnerung so die Hauptgründe. Auf jeden Fall führte das dazu, dass es von dort oder von da an sehr viel schwieriger wurde, für den Aster sich zu äußern, und die Schere im Kopf, so bezeichne ich das mal, sich dann öffnete. Und das ist aus meiner Sicht natürlich nichts, was einer emanzipatorischen Politik oder einem emanzipatorischen Leben von Studierenden, nicht nur beim Aster, entsprach oder entsprechen kann. Also, was bleibt denn dann schlussendlich? Da können Sie sich über die Ausstattung der Uni und der Studiengänge äußern, da können Sie sich zum Mensaessen äußern, da können Sie Realpolitik machen, was die Asten auch gemacht haben.
Nur ein paar Tage nach der Entscheidung des OVG demonstrierten etwa 2500 Studierende für ein politisches Mandat für den Aster. Sie forderten eine Änderung des Hochschulgesetzes, in dem dieses festgeschrieben werden soll. Der Bremer Student Markus Ruhmann schreibt in einem Leserbrief an den Weserkurier:
Der Aster will also das politische Mandat. Klar, damit er die angedrohten 50.000 Mark für den Fall des Verstoßes gegen das Urteil des OVG nicht zahlen muss. Aber auch, um damit Universitätspolitik zu betreiben? Kaum zu glauben bei einem Blick auf die vom Gericht verbotenen Themen. Castortransporte, Arbeitslosenzahlen, Bau der Holler Landstraße und Kurdenpolitik sind keine studentischen Themen.
Ich wollte noch oder möchte noch an der Stelle dazu ausführen, dass die Dokumentation dessen, was im Bremer Uni-Archiv zu finden ist, dann immer brüchiger wurde, was damit auch zusammenhängt, dass in dieser Zeit, denke ich jetzt gerade dran, die Kopiertechnik schon so gut, schon fast brillant war, dass es nicht mehr notwendig war und auch viel weniger zeitaufwendig als die schon damals veraltete Druckmaschine in der Aster-Druckerei einzurichten, nämlich an den Kopierer zu gehen und dort sei es 100 oder auch 2000 Flugblätter zu drucken. Das hat aber eben auch zur Folge, dass bestimmte Publikationen aus der Zeit nicht mehr vorhanden sind. Und der Druck hatte auch, das hatte auch den Grund darin, dass der Kopierer mehr und mehr benutzt wurde, weil eben auch Druckerzeugnisse ja Ausgaben erzeugen. Und wenn das dann dokumentiert wird, dann ist das natürlich wieder eine Möglichkeit, dass ein Student oder eine Studentin dann sagt, hier, Aster, darfst du nicht, und dass dann das Ordnungsgeld, was übrigens der Erste dann auch zahlen musste, das zwischen 5.000 und 500.000 D-Mark damals festgelegt war durch das Oberverwaltungsgericht, und der Erste hat 15.000 Mark bezahlt. Ich meine, das war dann im Jahre 1998, also das war schon unglaublich, das war das zweithöchste Ordnungsgeld in der Bundesrepublik, das jemals ein Erster gezahlt hat. Ich meine, der Erste der Uni Münster 20.000. Also jedenfalls wurde dann auch kopiert, und das ist klar, wenn Sie eine Kopierkarte haben, da kann niemand sehen, was mit oder was von der, also was damit kopiert wurde, nicht? Also das verschwamm dann ein wenig.
In einem weiteren Leserbrief an den Weserkurier heißt es:
Ich finde den Begriff Maulkorb äußerst passend. Schaut man hinter die Kulissen dieser Kampagne gegen den Asta. Es werden bundesweit mehrere Asten verklagt, allesamt Studentenvertretungen, die starke linke Kritik äußern und kein Blatt vor den Mund nehmen. Es handelt sich also um eine gezielte Kampagne gegen linke Politik an der Hochschule.
Ein Leser äußerte sich folgendermaßen:
Maulkorb für den Uni-Asta? Die staatliche Zensur erhebt wieder ihr hässliches Haupt. Richter mit einer solch wilhelminischen Demokratie- und Rechtsauffassung gehören dorthin, wo ihre Epoche längst ist, in Pension.
Naja, der Asta hatte Flugblätter gedruckt mit Inhalten, die eben Anlass gaben zu meinen, dass er ein allgemeinpolitisches Mandat wahrnimmt, was ja dann auch eben vom Gericht so konstatiert wurde. Und es war auch so, dass es auf der ersten Etage ein Mahlraum, so wurde der immer genannt. Das war ein, oder ist ein Innenraum, den gibt es auch heute noch, der dazu genutzt wurde, genutzt wurde und wird, um zum einen ziemlich viel Gerümpel abzustellen, aber eben auch, dass Leute meinten, dass dort an der Wand bestimmte Inhalte auch platziert werden sollten. Und so war auf einer dieser Wände das Symbol der kurdischen Arbeiterpartei zu sehen. Und ich meine auch, das stand noch Freiheit für Kurdistan und einige andere Sachen, die deutlich machten, dass es wohl auf der ersten Etage Sympathisanten für die Politik der PKK gab. Und die gab es auch tatsächlich. Und die Fotos dienten dann auch einem Studierenden dazu, sie nicht nur, also diese Malereien und Schriften wurden dann fotografisch festgehalten, und sie schmückten dann im März, war das glaube ich 1998, das Titelbild des Magazins des Bundes Freiheit der Wissenschaften, ein, drück's mal vorsichtig aus, konservativer Zusammenschluss von Wissenschaftlern in der Bundesrepublik. Und da können Sie sich vorstellen, dass das auch für das Rektorat oder für den politischen Senat nicht gerade doll war. Der damalige Rektor hat dann, meine ich, auch eine Stellungnahme dazu geschrieben. Also das mündete dann, der Student hatte dann eine 15 Seiten in diesem Magazin Geschichte geliefert zu dem, was dem Prozess vorausging, und dann auch, können Sie sich vorstellen, freudig berichten darüber, was das OVG dann entschieden hatte. Und das behagte dann natürlich auch konservativen oder auch reaktionären Kräften, auch über Bremen hinaus. Und die rieben sich die Hände, nicht, und sagten: prima, so, geschafft.
Noch 1999 wurde das politische Mandat für den Asta gefordert. Im Januar kam es zu erneuten Protestaktionen. Studierende warfen Tomaten gegen das CDU-Gebäude, sie besetzten das SPD-Büro und blockierten die Kreuzung am Brill. Bis heute wurde die Forderung nach einem allgemeinpolitischen Mandat für den Asta der Universität Bremen nicht umgesetzt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören bei Wir sind die Uni, 5 Jahrzehnte Aktivismus an der Uni Bremen. Ihr habt Rainer Weisel im Interview gehört. In der nächsten Folge springen wir wieder ein Jahrzehnt weiter, sogar ins nächste Jahrhundert. Unser Thema: die Bologna-Reform, die in den 2000er Jahren bundesweit für Proteste gesorgt haben. Was haben ehemalige Bremer Studierende dazu zu sagen? Hört rein!